sensibilisiert dafür, was Liebe bedeutet. Zunächst vielleicht, ihr habt ja die Mail auch gekriegt von Luis. Er hat mich letzte Woche angerufen und gesagt, dass er jetzt doch wieder häufiger diese Immuntherapie kriegen wird. Alle 4 Wochen. Könnt ihr mich nicht so gut hören? Sonst kommt vielleicht weiter vor. Das wird hier übertragen über den Lautsprecher, oder? Von oben. Ja, das bedeutet, dass Luis sehr wahrscheinlich drei Monate krankgeschrieben sein wird, 3 Monate ausfallen wird. Wir hatten schon einige Termine miteinander ausgemacht für die Sonntage. Das fällt jetzt flach und wir sind jetzt am anders planen. Wir wollen auch weiterhin für ihn beten. Er merkt einfach, dass er nicht nur immer eine Woche Pause braucht während dieser Therapiephase, sondern einfach zu wenig Kraft und Erholung gehabt hat seither und wirklich auf Rat der Ärzte mal länger aussteigen wird und will. Ja, die Predigt heute, ich dachte, es wäre gut, mal über dieses Jahresmotto nachzudenken, was ihr als Gemeindeleitung ausgesucht habt. 21313 war damals das Geheimnis, 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. So schreibt Paulus, so beendet er diese beiden Briefe an die Gemeinde in Korinth. Das Wort Dreieinigkeit oder der Drei-Eine-Gott kommt so als Wort in der Bibel nicht vor. Aber der Gedanke der Dreieinigkeit zieht sich von der ersten bis zur letzten Seite durch. Und hier in diesem Vers ganz besonders betont Paulus die Besonderheit dieser 3 in 1. Dass nicht das eine ohne das andere geht oder das eine wichtiger ist als das andere oder der andere, sondern dieser Gott, Vater, Sohn und Geist ist für uns da und ist für uns wichtig. Und ich habe mal versucht, diese 3 Elemente in einen Satz zu fassen. Ich habe 3 verschiedene Versuche gemacht, habe euch ja auch aufgeschrieben, ihr könnt es ja auch mal versuchen zu Hause. Diese Einheit, diese Dreiheit und diese Einheit in Worte zu fassen. Ich habe zum Beispiel so mal aufgeschrieben, durch die Gnade Jesu erfahren wir die Liebe Gottes und werden in die Gemeinschaft des Heiligen Geistes aufgenommen. Oder andersrum versucht, durch die Gemeinschaft des Heiligen Geistes kommen wir in die Gemeinschaft der Begnadigten. Und das ist der Plan Gottes mit uns und für uns. Oder durch die Gemeinschaft, durch das Wirken des Heiligen Geistes erkennen wir erst das Geheimnis der Liebe Gottes. Nämlich, dass er in Christus die Welt uns mit sich versöhnt und begnadigt hat. Und so kann man versuchen, diese 3 Elemente miteinander in Beziehung zu setzen und merkt, das hängt miteinander zusammen. 1 alleine reicht nicht. Wir brauchen diese Dreiheit. Und wir fangen mal an mit dem Zentrum, was Paulus in die Mitte stellt, die Liebe Gottes. Das haben wir schon gehört in diesem Poetry Slam, dass es doch viel mehr ist und viel größer als nur eine Emotion, als nur verliebt sein. Die Liebe Gottes. Und wenn wir das biblische Gesamtbild sehen, dann kann man sagen, die Liebe ist das Grundwesen Gottes. Die Liebe in dieser Dreiheit. Wir können uns das nicht vorstellen, aber stellen wir es uns einfach mal vor. Bevor es diese Welt gab, die Dreiheit in der vollkommenen Beziehung. Gott, der Vater, der Sohn und der Geist. In einer Beziehung der Liebe, in einer Beziehung der gegenseitigen Wertschätzung, der Ergänzung, der gegenseitigen Beauftragung, der unterschiedlichen Aufträge. In dieser Beziehung waren sie und sind sie zusammen. Und das Grundwesen dieser Beziehung ist die Liebe. Vor der Schöpfung. Schon immer, könnten wir sagen, wobei wir das uns nicht vorstellen können. Und die Liebe hat aber das Grund, Bedürfnis, sich mitzuteilen, die Grenzen zu erweitern. Und deswegen hat Gott beschlossen, auch diese Grenze der Dreiheit zu erweitern und eine Welt zu schaffen. Die Naturwissenschaft spricht vom Urknall. Wir können sagen, da hat Gott etwas abgegeben, von sich Energie losgesetzt, eine Welt in Gang gesetzt, die Schöpfung geschaffen. Gott als Liebe will ein Gegenüber, will sich ausdrücken. Und dann heißt es ja auch so schön im 1. Mose formuliert, lasst uns Menschen machen. Ein Gegenüber, die Liebe will ein Gegenüber. Gott, sein Grundwesen ist Liebe und er will diese Liebe uns gegenüber ausdrücken. In einer unendlich fantasievollen Kreativität in der Schöpfung sieht man das schon. Und zum Schluss, nach all den Lebewesen und Tieren und Pflanzen, nach all dieser Vielfalt, zum Schluss einen Menschen, den Menschen als Gegenüber will Gott. Und nicht nur als Gegenüber, ich denke, das ist das größte Geheimnis. Gott will uns hineinnehmen in diese Liebesbeziehung der Dreiheit zwischen Vater, Sohn und Geist. Jesus drückt das selber mal so aus in Johannes 17, in diesem sogenannten hohen priesterlichen Gebet, wo er uns vor Gott vertritt als hoher Priester, wo er uns mit hineinnimmt. Und da heißt es ab Vers 20 in Johannes 17, ich bitte nicht nur für die, also für diese Jünger, die jetzt bei ihm um ihn herum sind, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins sind, so wie du, Vater, in mir und ich in dir. So sollen auch sie in uns sein und eins sein. Also Jesus nimmt dieses Beispiel, diese ursprüngliche Liebesgemeinschaft Gottes und sagt, wir gehören dazu. Er bittet den Vater, dass er uns mit hineinnimmt. Ich glaube, also so wie ich das verstehe, das ist eigentlich das Größte, was über uns Menschen gesagt werden kann, dass wir hineingenommen werden in diese Liebesbeziehung Gottes. Weiter betet er dann, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir sind, die du mir gegeben hast. Und zum Schluss dann noch, ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde ihn offenbaren, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen ist und ich in ihnen. Jesus vergleicht diese Liebe des Vaters zum Sohn mit der Liebe vom Sohn zu uns. Und bezieht uns mit hinein. Das ist sein Ziel. Wir sollen dazugehören in diese Liebe Gottes. Ich finde, das ist eigentlich das Höchste, was gesagt werden kann über uns Menschen. Nicht nur, dass wir Gott suchen sollen, dass wir Gott finden sollen, dass wir Vergebung bekommen können, dass er uns in eine Gemeinde, Gemeinschaft aufnimmt, sondern dass er uns mit hineinnimmt in diese Dreieinheit Gottes. Das ist doch unfassbar. Und aber wahr. Es ist der Wunsch von Jesus, war sein letzter Wunsch, seine Bitte an den Vater, dass er uns da mit hineinnimmt in diese Liebe, in diese Einheit zwischen Vater, Sohn und Geist. Wir haben vorher schon gehört in dem Poetry Slam zum Schluss, Liebe ist eine Entscheidung, ist ein Wille. Es ist der Wille Gottes zu lieben, uns zu lieben. Und dieser Wille Gottes kann nicht begrenzt werden durch unsere Auflehnung oder Ablehnung oder Gottesferne. Davon spricht die Bibel ja. Das ist das große Thema in der Bibel. Gott schafft die Welt, Gott schafft die Menschen und dann kommt es zum Bruch. Und die Liebe Gottes entscheidet jetzt, nein, dieser Bruch ist nicht das Letzte. Dieser Bruch muss aufgehoben werden. Die Liebe Gottes, das lesen wir auch in der Bibel, wegen dieses Bruchs, wegen dieser Auflehnung wird begleitet vom Zorn Gottes über das Böse. Immer wieder lesen wir davon, dass Gott trotz seiner Entscheidung, die Welt durch Liebe zu gewinnen, die, die das nicht wollen, das heißt einmal dahingibt oder preisgibt in ihre eigenen Ideen, in ihre eigenen Pläne, in ihre eigenen Begierden, in ihre Unvernunft, schreibt Paulus mal in Römer 1, dahingegeben in das Gericht statt in die Gnade. Oder Psalm 90 drückt es ganz krass aus, dieser Psalm über die Vergänglichkeit und Ewigkeit, da schreibt der Psalmdichter, das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Aber die Liebe Gottes hat deshalb nicht kapituliert. Die Liebe Gottes ist die stärkste Kraft. Und sie wird zu einer Handlung, zu einer Entscheidung, zu einem Plan der Versöhnung. Nicht erst mit Jesus, schon im Alten Testament beginnt das. Gott sagt einmal im Jeremia zu seinem Volk, du hast mir Arbeit gemacht mit deinen Sünden. Das heißt, Gott sagt nicht, du hast jetzt Arbeit, du Volk Israel, du hast Arbeit mit deinen Sünden. Oder du, Walter, du hast Arbeit mit deinen Sünden. Nein, ich mache mir die Arbeit mit deinen Sünden. Das ist die Entscheidung der Liebe Gottes. Trotz aller Auflehnung, trotz aller Ferne, trotz allem selber Gott sein wollen, lässt diese Liebe Gottes nicht nach. Macht sich die Arbeit. Das heißt, das Ziel der Liebe Gottes ist immer noch diese ewige Gemeinschaft mit ihm. Wir kennen diese Kurzfassung des Evangeliums, dieser komprimierte Vers in Johannes 3, Vers 16. So hat Gott die Welt geliebt. Es wird gerne übersetzt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist eigentlich nicht richtig. Eigentlich heißt es, so auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab als Willensentscheidung der Liebe, auf dass alle, die an den Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Auf diese Weise zeigt Gott seine Liebe. Das heißt, das Ziel der Liebe Gottes ist die ewige Gemeinschaft mit ihm, ist die Wiederherstellung dieser ursprünglich geplanten Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Das Ziel der Liebe Gottes ist, alles zu versöhnen mit Gott durch Jesus Christus, wie es Paulus schreibt im Kolosserbrief. Alles zu versöhnen, die Tür zu öffnen, die Brücke zu bauen für alles und alle. Und dadurch kommen wir zu diesem zweiten Element, was Paulus hier schreibt. Das ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Die Entscheidung der Liebe Gottes war, Jesus wird Mensch und nimmt dieses gerechte Urteil Gottes auf sich, stellvertretend. Dadurch sind wir frei und sind begnadigt. Manche sagen ja, jetzt gilt Gnade vor Recht. Andersrum, das stimmt nicht. Das Recht ist vollzogen worden an Jesus. Wir haben Gnade nach Recht, nach Anerkennung des Urteils. Jesus ist gestorben für uns. Und das ist für uns nur Gnade, wenn wir sagen, ja, das gilt. Das ist das Recht Gottes, die Gerechtigkeit Gottes. Unsere eigene, unsere Selbstgerechtigkeit, unseren Perfektionswunsch, unsere fromme Leistung, unsere Sünde, unsere Sucht müssen wir am Kreuz abgeben, wenn wir Gnade bekommen wollen. Gnade gibt es nur für jemanden, der eigentlich unter dem Gericht stand, beurteilt war. Wenn wir unsere Selbstgerechtigkeit betonen und hochhalten wollen und uns darauf verlassen wollen, dann leben wir doch wieder aus eigener Kraft. Und Jesus wäre umsonst gestorben. Wichtig ist, dass wir verstehen, Sünde, Versuchung, Sucht und so weiter sind nicht tot. Die leben noch. Aber in Christus bin ich tot dafür. So sieht mich Gott. Wenn ich mich mit Christus im Kreuz identifiziere, wie Gott das tut, ich denke, das ist das Geheimnis des Christseins. Nicht ich muss kämpfen gegen irgendwelche Sünden oder Sucht oder mich selbst, sondern ich darf anerkennen, in Gottes Augen bin ich mit Christus gekreuzigt und mit Christus auferstanden. Als ich das verstanden habe, das war für mich der Hauptgrund, wirklich Christ zu werden. Dieses ausgetauschte Leben, diese Verwandlung des Lebens. Paulus beschreibt es in Römer 6. Wir sind also mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt worden ist, auch wir in einem neuen Leben leben oder wandeln. Und im Vers 11 betont das nochmal, ebenso sollt auch ihr überzeugt sein, dass ihr der Sünde abgestorben seid und für Gott lebt in Christus Jesus. Das ist das Geheimnis des christlichen Lebens, das Geheimnis der Gnade, das Geheimnis des ausgetauschten Lebens. So, auf diese Weise hat Gott die Welt geliebt. So hat Gott mich geliebt, dass ich dieses ausgetauschte Leben von Jesus nehmen darf und meins ihm abgeben darf. Solange es noch um mich selber geht, um meine Selbstrechtfertigung oder Selbstgerechtigkeit, bin ich noch im Gericht. Wenn ich dieses Leben von Jesus für mich in Anspruch nehme, dann stehe ich in der Gnade, in dieser Liebe, Gnade Gottes. Alexander hat im Februar bei der Gemeindeversammlung auch über dieses Thema Gnade gesprochen. Ich will noch mal zwei Gedanken aufgreifen von ihm. Er hat unterschieden die zuvorkommende Gnade und die zurechtbringende Gnade. Die zuvorkommende Gnade, das ist wirklich die Gnade, das Wirken Gottes, bevor wir damit einsteigen konnten. Am Beispiel von Petrus merkt man das. Er war ja so stolz und gerecht und gesagt, ich kämpfe, ich werde sterben für dich. Hat sich auf sich verlassen und Jesus sagt zu ihm, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das hat er zu ihm gesagt vor der Krise, vor der Verleugnung. Er wusste, Petrus wird in ein tiefes Loch fallen von Schuld und Scham und Verzweiflung. Und Jesus sagt ihm, ich habe für dich gebetet, dass du nicht in diesem Loch drin bleiben wirst, dass du wieder aufstehen darfst, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist die zuvorkommende Gnade. Gott kommt uns zuvor, bringt Vorleistung sozusagen, tut etwas, bevor wir überhaupt daran denken können. Aber dabei darf es natürlich nicht bleiben. Wer eine solche Gnade erlebt, merkt auch, dass die Gnade etwas mit uns vorhat. Wir müssen ja nicht so bleiben, wie wir sind. Gott will uns zurechtbringen. Und das ist dieser zweite Aspekt der Gnade, die zurechtbringende Gnade. Paulus schreibt das im Brief an Titus. Es ist die rettende Gnade Gottes erschienen für alle Menschen. Und sie will uns dazu erziehen, das Leben ohne Gott abzusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben. Das heißt, diese Gnade will etwas in uns bewirken. Man kann auch sagen, will die Frucht der Liebe Gottes, die Frucht des Geistes Gottes in uns bewirken. Er schreibt dann noch weiter, er wird es dann etwas konkreter. Er sagt, wahr ist das und ich will, dass du es mit Nachdruck lehrst, damit alle, die zum Glauben an Gott gekommen sind, sich bemühen, gute Werke zu tun. Das ist gut und nützt den Menschen. Und weiter, überhaupt sollen die unseren, also die wir als Leute der Gemeinde lernen, dort, wo es nötig ist, gute Werke zu tun, damit sie kein unfruchtbares Leben führen. Das ist die zurechtbringende Gnade. Wenn wir begnadigt sind, sind wir beschenkt. Beschenkte Menschen. Das führt dazu, dass wir weiter schenken können. Dass wir Gutes tun können, dass wir großzügig sein können. Aber wieder jetzt nicht als tägliche Anstrengung, dass ich morgens aufwache und denke, Mensch, heute muss ich wieder irgendwas Gutes tun. Sondern das ist die Frucht, diese Gnade, die diese Gnade in uns bewirkt. Die Frucht des Geistes. Wie ein Baum. Die haben jetzt geblüht. Die Fruchtansätze sind da. Aber ein Apfelbaum kämpft nicht jeden Tag. Sondern es wächst einfach. Ein bisschen Regen, ein bisschen Sonne, ein bisschen Dreck. Und daraus werden Äpfel oder Orangen oder Pfirsiche oder irgendetwas. Und so ist es mit uns. Wenn wir verwurzelt sind in dieser Gnade Gottes, in der Liebe Gottes und den Geist Gottes in uns wirken lassen, dann entsteht diese Frucht. Und damit kommen wir jetzt zum dritten, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Ich habe mich immer wieder gefragt, was heißt das? Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Im Deutschen müsste man es vielleicht ein bisschen anders formulieren. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist und Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. So habe ich diese beiden, also diesen Aspekt aufgeteilt. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Das heißt Gemeinschaft mit dem dreieinen Gott. Paulus schreibt mal, ich sage euch ein Geheimnis. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Jetzt sage ich Christus, man kann auch sagen, der Geist Gottes lebt in mir. Paulus beschreibt zum Beispiel im Kapitel Römer 8, da geht es ja um die Wirkung und das Wesen des Geistes Gottes, immer wieder einmal Christus in uns, der Geist Gottes in uns. Auch das zeigt wieder die Einheit dieses Dreieinen Gottes. Der Geist Gottes lebt in uns, Christus lebt in uns. Das ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Der Empfang des Heiligen Geistes bedeutet den Empfang dieses Christus, des lebendigen Christus in mir. Die Kraft Gottes in mir, die Gabe des Lebens aus Gott in mir, die Gabe des ewigen Lebens. Der Heilige Geist wohnt in uns, Christus wohnt in uns. Und hier wird wieder deutlich, dass sich der Vater, der Sohn und der Geist nicht auseinander dividieren lassen. Durch Umkehr, durch Glauben, durch Taufe, durch Empfang des Heiligen Geistes wird ein Mensch erst fähig, sich mit Christus identifizieren zu können. Ohne das, ohne den Heiligen Geist, bleibt das, was ich jetzt zum Beispiel erzählt habe über die Liebe Gottes oder über die Gnade Gottes, ein Buch mit 7 Siegeln. Viele Menschen sagen, dass wenn sie anfangen, in der Bibel zu lesen, verstehen sie gar nichts davon. Das ist wie ein Buch mit 7 Siegeln. Der Geist Gottes schließt uns das auf. Der Geist Gottes zeigt uns, wer Jesus ist. Der Geist Gottes nimmt uns hinein in diese Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Ohne ihn sind wir blind dafür. Wir kennen das berühmte Lied Amazing Grace, da heißt es in einem Vers: I was blind, but now I see. Ich war blind, ich konnte nichts damit anfangen, jetzt sehe ich. Das ist diese Amazing Grace, die überraschende, wunderbare Gnade, die der Heilige Geist in uns praktisch lebendig macht, dass wir überhaupt Sehende werden und Jesus erkennen können. Sein Geist bezeugt unserem Denken, unserem Fühlen, unserem Verstehen insgesamt, dass wir Gottes Kinder sind, schreibt Paulus. Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, das bedeutet die Gegenwart Gottes erleben, die Gegenwart Gottes genießen im Gebet. Wenn wir alte oder auch neue Lieder anschauen, merken wir immer wieder, wie manchmal das durchbricht, wie diese Liederdichter schwärmen von der Gemeinschaft mit Gott, von der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Zum Beispiel in einem alten Lied von Gerhard Tiersteegen: Wie die zarten Blumen willig sich entfalten und der Sonne Stille halten, lass mich so still und froh deine Strahlen fassen und dich wirken lassen. Das ist Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Oder in einem anderen Vers in diesem Lied: Herr, komm in mir wohnen, lass mein Geist auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Komm, du nahes Wesen, dich in mir verkläre, dass ich dich stets lieb und ehre. Das ist doch eine wunderbare Ausdrucksweise von diesen Mystikern, könnte man sagen. Aber es ist nicht nur Mystik im Sinn von Gedankengebäude, sondern Erfahrung, Erfahrung im Leben, Erfahrung im Alltag in dieser Gemeinschaft mit Gott. Oder in einem Weihnachtslied heißt es mal: O, dass mein Sinn ein Abgrund wäre und meine Seele ein weites Meer, dass ich dich könnte fassen. Das drückt es auch aus, diese eigentlich unfassbare und doch erfahrbare Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Oder noch ein Lied, dieses Lied, ich bete an die Macht der Liebe, heißt es in einem Vers: Ich will, anstatt an mich zu denken, ins Meer der Liebe mich versenken. Jemand, der damit nichts anfangen kann, würde sagen: Spinnerei oder Träumerei oder Illusion. Aber das ist die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, die man vielleicht gar nicht richtig beschreiben kann, aber erleben kann. Er nimmt uns hinein in diese engste Gemeinschaft mit sich selbst. Oder in einem neueren Lied: Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm dein Herz. Das ist etwas anderes als nur unsere Bitten vor Gott bringen. Das ist Eintauchen in die Gegenwart Gottes. Anbeten, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Manchmal auch schweigen vor Gott und erleben, erfahren, dankbar sein. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und der zweite Aspekt, Gemeinschaft durch den Heiligen Geist gestiftet, durch den Heiligen Geist bewirkt. Wir sind so etwas. Eine Gemeinschaft durch den Heiligen Geist. Wir sind berufen. Jeder Einzelne ist berufen, aber wir sind zusammengeführt. Klar, jeder hat für sich entschieden, jawohl, ich will zu dieser Gemeinde gehören. Aber wir sind berufen, dass wir Teil der Gemeinde Jesu Christi sind. Wir sind zusammengeführt und es ist mehr als natürliche Gemeinschaft oder natürliche Freundschaft. Kann ja auch sehr intensiv sein und etwas sehr Wunderschönes. Aber diese Gemeinschaft durch den Heiligen Geist ist noch etwas mehr, etwas anderes. In der Bibel wird ja das Bild vom Körper benutzt. Ein Finger hat mit dem Ohr direkt nichts zu tun. Aber durch den Leib, durch die Gelenke, durch die Bänder und so weiter, gehört alles zusammen. Das ist das Werk des Heiligen Geistes. Manche sagen ja, ich kann auch alleine Christ sein. Vielleicht für ein paar Wochen. Haben wir jetzt ja auch erlebt, so ein bisschen wenigstens. Oder es gab in der Kirchengeschichte Einsiedlermönche, die haben gemeint, das wäre die höchste Stufe des Christseins. Sich jahrelang zurückziehen irgendwohin, Einsiedler, vielleicht sogar noch auf einem komischen Felsen oben sitzen. Wir wollen das denen nicht absprechen, dass ihnen das was bedeutet hat, aber das ist nicht das Christsein. Das Gemeinschaft erleben durch den Heiligen Geist. Es gibt es in Ausnahmesituationen, in Gefängnissen. Es gibt Christen, die sind eingesperrt wegen ihres Glaubens. Oder in Corona-Zeiten haben wir das jetzt ein bisschen erlebt, gezwungenermaßen, aber das ist doch nicht normales Christsein. Ich kann alleine Christ sein, das ist kein normales Christsein. In Deutschland hört man immer wieder auch mal den Satz, vielleicht jetzt nicht mehr so viel, aber ich habe das ab und zu schon mal gehört, ich begegne Gott im Wald. Das kommt so aus der deutschen Romantik, vor 150 Jahren etwa war das so eine Bewegung, Gott in der Natur ist ja schön, da kann ich Gott auch danken und begegnen. Aber nicht, weil ich nicht mit den anderen Christen zurechtkomme, sondern weil eben Gott auch in der Natur angebetet und erlebt werden kann. Aber das ist nicht Gemeinschaft, die der Heilige Geist wirkt und uns zusammenbindet und zusammenführt. Wollen wir denn im Himmel auch mal alleine sein? Klar, ich will bei Jesus sein, aber das geht nicht alleine. Für mich ist das ein wunderschönes Bild aus der Offenbarung. Ich habe den Vers schon öfters mal erwähnt, weil das für mich so zentral ist für unsere Hoffnung, die Auswirkungen hat auf unsere Gegenwart. Offenbarung 7, Vers 9. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen, Stämmen, Völkern, Sprachen. Sie standen vor dem Thron Gottes und vor dem Lamm, mit weißen Gewändern bekleidet, mit Palmzweigen in den Händen und so weiter. Wer sind diese, fragt dann Johannes. Woher sind sie gekommen? Und der Engel antwortete ihm dann, erklärt ihm, das sind die, die aus der großen Bedrängnis gekommen sind. Vielleicht mussten sie da einsam, alleine eingesperrt sein irgendwo, wissen wir nicht. Und die ihre Gewänder im Blut des Lammes gewaschen und weiß gemacht haben. Darum stehen sie vor dem Thron Gottes, Tag und Nacht dienen sie ihm. Und das Lamm in der Mitte am Thron wird sie weiden und zu den Quellen des Lebenswassers leiten und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Das ist unsere Zukunftshoffnung in einer großen, unzählbaren, unüberschaubaren Gruppe oder Schar vor Gott gemeinsam zu stehen. Und das können wir jetzt schon einüben. Zusammen mit denen, links und rechts, mit Abstand jetzt, mit Andersartigkeiten, aus anderen Kulturen, aus Korea, aus China, aus Syrien, aus Irak, überall aus allen Ländern der Welt, mit den messianischen Juden aus Israel und so weiter, mit denen aus den anderen Kirchen, die auch Jesus lieben. Das ist Gemeinschaft durch den Heiligen Geist gewirkt. Ist ein Geschenk und eine Herausforderung, diese Realität ernster zu nehmen als unsere Begrenzungen, als unsere Beschränkungen. Wir genießen das jetzt wieder neu, dass wir nach Abstinenz durch äußere Zwänge wieder zusammenkommen dürfen. Und wir sehen, ein paar Stühle sind noch frei, wir können ruhig einladen. Es ist Platz, durch den Abstand ist es auch nicht gefährlich hier. Wir wollen zusammen sein. Wir wollen diese Gemeinschaft, die der Heilige Geist bewirkt und gestiftet hat, auch leben und erleben. Und wir wollen uns immer daran erinnern, wie kostbar diese Gemeinschaft ist, gestiftet durch den Heiligen Geist. Von Natur aus gibt es manchmal Mauern zwischen Menschen. Und Jesus sagt einmal, ich bin die Tür. Er durchbricht diese Mauer und dadurch ist eine Tür offen zueinander. Der Weg zueinander ist wieder möglich. Vergebung ist möglich. Freude aneinander ist möglich. Gestiftet durch den Heiligen Geist. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.